herzlichen Dank, Rano, für die freundliche Einführung und Vorstellung. Zum Glück bin ich dieses Mal nicht krank. Gestern habe ich meiner Frau noch telefoniert und habe gesagt, ja, also bis jetzt geht es mir noch gut, aber der Tag ist noch nicht vorbei. Ich fühle mich immer noch gut. Trotz alledem habe ich meinen Wecker mitgebracht von zu Hause. Und als ich dann ins Hotelzimmer hier eingebucht wurde, habe ich entdeckt, dass es einen elektronischen Wecker gibt. Dachte ich gestern Nacht, okay, jetzt versuchst du mal diesen elektronischen Wecker zu verwenden, dass ich heute Morgen nicht schnarche. Weil ich dachte, ich wäre der erste Sprecher, aus welchen Gründen auch immer, ich weiß es auch nicht. Gut, habe ich es eingestellt, aber ich habe mir dann gesagt, ja, ich habe meinen Wecker von zu Hause mitgebracht. Es kann ja sein, dass ich diesen elektronischen Wecker falsch eingestellt habe, also stelle ich meinen Wecker auch noch daneben hin. So zwischen 7 und 8 habe ich es dann eingestellt, bin dann schlafen gegangen und Punkt 3 Uhr morgens fängt der Wecker an zu rasseln. Das gibt's nicht. Und dann in der Nacht im Delirium habe ich dann den elektronischen Wecker geschnappt. Dachte, das habe ich falsch eingestellt. Und dann versucht, den Knopf zu finden, um das Ding auszuschalten. Und alle Knöpfe gedrückt und herumgedreht und den Ausknopf gesucht. Und das ließ sich nicht abschalten. Okay, Nachttisch zur Seite, Stecker aus. Und der Wecker rasselte immer noch weiter. Dann habe ich festgestellt, das ist doch mein Weg. Der funktioniert nicht mehr richtig. Also ich habe es nicht eingestellt, aber der hat um 3 Uhr morgens angefangen zu rasten. Also ich bin schon relativ früh heute Morgen aufgestanden. Oder zumindest aufgewacht. Na gut. Also das Thema von meinem Vortrag lautet die systematische Verführung durch die evangelikale Machtelite. Ich kann Ihnen versprechen, das ist keine Zusammenfassung meines Buches. Alles, was ich jetzt präsentieren werde, ist sozusagen brandneu. Das habe ich nicht in das Buch aufgenommen. Obwohl ich, als Werner mich angefragt habe, welchen Teil des Buches wir als Leseprobe verwenden sollten, habe ich ihm gesagt, ja gut, verwende diese Passage über die Futurologie. Denn dort gehe ich auf ein Institut, auf eine Organisation ein, die heißt Institute of Noetic Science, die unmittelbar mit einer anderen Organisation zusammenarbeitet. Und diese andere Organisation ist das Thema meines heutigen Vortrages. Sie werden gleich hören, um was es hier geht, welche Organisation ich im Sinn habe. Wenn man einen Vortrag vorbereitet, ist es immer wichtig, sich die Zuhörer vorzustellen. Wer sitzt vor einem? Und dann versucht man, den Vortrag so vorzubereiten, dass es auch irgendwie relevant ist für die Leute, die vor einem sitzen werden. Und wenn man dann ein Thema hat, das jetzt irgendwo so ganz weit weg ist, vielleicht sogar um eine Organisation sich handelt, die gar nicht hier in Deutschland aktiv ist, sondern in Amerika, dann ist es ein bisschen schwierig, dieses Thema so vorzubereiten, so schlussendlich darzulegen, dass es auch relevant ist für die Leute, die eben hier dann zuhören werden. Und trotz alledem, sie werden diesen Eindruck gewinnen. Ja, das ist wirklich sehr, sehr weit weg. Das betrifft mich nicht. Wieso soll ich mir das überhaupt anhören? Wo ist wirklich die Relevanz hier zu finden für mich, für mein persönliches Leben? Gut, dann habe ich überlegt, ja, wie versuche ich das zu vermitteln? Wo ist die Relevanz? Wo betrifft es die Christen in Deutschland und auch die Christen, die eigentlich dieser Materie doch sehr weit oder intensiv sich dagegen stellen, sich gegen die Kirchentransformation entgegenstellen. Nun, ich habe hinten auf dem Büchertisch ein Buch entdeckt von Georg Walter. Es ist ein Buch über die Hütte. Sie wissen möglicherweise über dieses Buch Bescheid, also nicht über dieses, sondern über die Hütte. Sie kennen vielleicht auch den Namen des Autoren, William Young. Sie wissen, dass dieses Buch hier in Deutschland und natürlich auch in Amerika ein Bestseller gewesen ist und seinen sehr großen Einfluss ausgeübt hat. Als ich auf der Webseite von William Young einmal gewesen bin und mir das mal so durchgelesen habe, was geht es, was ist der Hintergrund dieses Mannes, stelle ich fest, dass er über sich selbst sagt, dass er Mitglied einer Organisation ist, die heißt The Family. Das ist die Familie, The Family, das ist der Name der Organisation. Und dann ist bei mir sofort der Kosten natürlich gefallen. Ah ja, Family, alles klar. Jetzt weiß ich, wo er herkommt, was er befürwortet, wofür er sich einsetzt, was das Ziel und der Sinn und der Zweck dieser Buchveröffentlichung, Shed in Englisch oder wie Hütte in Deutsch, gewesen ist. Er ist ein Mitglied der Family. Und um diese Organisation geht es heute. Also ich versuche jetzt einmal exemplarisch aufzuzeigen, was steckt hinter dieser Organisation, The Family. Und wie passt William Young in diese Geschichte hinein, ohne dass ich jetzt seinen Namen erwähnen werde. Ich werde andere Namen nennen. Jeden Februar wiederholt sich seit fast 60 Jahren das Spektakel. Einflussreiche Personen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft aus der ganzen Welt fühlen sich hoch geehrt, wenn sie zum nationalen Gebetsfrühstück nach Washington eingeladen werden. Initiator dieses Anlasses ist eine Organisation, die den wohlklingenden Namen The Family, die Familie oder auch Fellowship, Gemeinschaft hat. Auch unter dem Namen, wie ich schon sagte, Fellowship, ist diese Organisation bekannt geworden. Bislang ist das nationale Gebetsfrühstück das einzige Ereignis, bei dem sie, sprich eben diese Organisation und Family, öffentlich in Erscheinung tritt. Denn sie zieht vor, sich im Hintergrund zu agieren, im Hintergrund zu handeln. Im Vortrag wird ihr Anliegen und ihre weltweite Ausrichtung beschrieben, sowie ihr Einfluss auf den Evangelikalismus dargestellt. Punkt 1. Evangelikale öffnen sich anderen Weltreligionen. Punkt 2. Evangelikale arbeiten mit anderen Weltreligionen zusammen. Und Punkt 3. The Family. Die Hauptakteurin in dieser Zusammenarbeit. Wenden wir uns Punkt 1 zu. Evangelikale öffnen sich anderen Weltreligionen. 3500 Personen aus aller Welt versammeln sich jährlich Anfang Februar im International Ballroom des Washingtoner Hilton Hotels, um am nationalen Gebetsfrühstück teilzunehmen. Die anwesenden Regierungsbeamten, Industriekapitäne und Personen jeder Couleur repräsentieren 160 Nationen der Welt. Sie folgen der Einladung von Freunden in der Erwartung, alte und neue Bekanntschaften zu machen. Jedes Mal das Neue, es ist ein einzigartiges Erlebnis. Zweit die Eisenhower, die sich 1953 als erster amerikanischer Präsident dazu überreden, diese Zusammenkunft einzuberufen. Obgleich er zunächst Bedenken hatte, wie sich das Prinzip der Trennung von Staat und Religion mit der Zielsetzung dieses Gebetsfrühstückes vereinbaren ließe. Um dieses Dilemma aus dem Weg zu gehen, untersagte er die direkte Übertragung der Festrede im Fernsehen und im Radio. Die Gastgeber sind abwechselnd zwei Abgeordnete des Repräsentantenhauses oder des Senats. Am Programm der Veranstaltung selbst nehmen jedoch bis zu 10 Senatoren und Repräsentanten sowie der amtierende Präsident der Vereinigten Staaten und hohe Würdenträger anderer Nationen teil. Trotz seines muslimischen Glaubens ließ sich King Abdullah II. Von Jordanien nicht davon abhalten, einmal die Festlichkeiten mitzugestalten. Peinlichgenau wurde darauf geachtet, dass unter den eingeladenen Gästen eine ausgeglichene Anzahl von Demokraten und Republikanern anwesend sind. Damit der Veranstaltung keine parteipolitische Voreingenommenheit nachgesagt werden kann. Der Höhepunkt ist die Ansprache eines oder mehrerer prominenter Persönlichkeiten. In der Vergangenheit war es meistens Billy Graham, der als Hauptredner auftrat. Mittlerweile werden berühmte Personen aus Politik, Showbusiness und Wohltätigkeit eingeladen. Eben diese Festansprache zu halten. Beim 42. Nationalen Gebetsfrühstück 1994 stand beispielsweise Mutter Teresa mit ihrem Anliegen für die Linderung der Armut in der Welt im Mittelpunkt. Tony Blair, der ehemalige Premierminister von Großbritannien, sprach 2009 über die Zielsetzung seiner Stiftung Tony Blair Faith Foundation. Ihm war es wichtig, dass sich junge Anhänger der Weltreligionen gegenseitig respektieren und mit dem nötigen Verständnis über andere Religionen aufeinander zugehen. Dieses Jahr teilte Präsident Obama interessante Gedanken über die Rolle des Glaubens in seinem persönlichen Leben und in der Gesellschaft mit. Obgleich das nationale Gebetsfrühstück dem Anstrich einer christlichen Veranstaltung trägt, verwandelte sich sein religiöser Charakter seit einigen Jahren in eine Ökumene der Weltregionen im Kleinen. Würdenträger aus den drei Hauptreligionen, Islam, Judentum und Christentum, treffen sich zum gemeinsamen Essen und Gebet. Beobachter der Szene behaupten deshalb zu Recht, dass dieses Frühstück nicht mehr eine Zusammenkunft allein von Christen sein, sondern ein Ort der Begegnung von Glaubensanhängern der wichtigsten Religionen. Die Veranstalter fördern dieses Öffnen, sich öffnen und zugehen von auf Personen mit unterschiedlichen Glaubensüberzeugungen, stehen aber weiterhin darauf, dass alles Dargebotene und Gesprochene im Namen Jesu geschehen muss. Das nationale Gebetsfrühstück ist ein Beispiel für die Öffnung der Evangelikalen gegenüber anderen Religionen. Wenn Evangelikale mit anderen Religionen zusammenarbeiten, gehen sie einen wesentlichen Schritt weiter. Das beleuchten wir im zweiten Punkt. Evangelikale arbeiten mit anderen Weltreligionen zusammen. Im Mai 2006 fand das Forum der Religionen in San Francisco, Kalifornien statt. Es nahm auch der Dalai Lama teil. Der geistige Führer des tibetanischen Buddhismus kam der Bitte des prominenten Imams Said Mehdi Khorasani nach, ihm bei der Gründung einer vereinten Nationen der Religionen zu helfen. Das Ziel dieser Organisation ist es, der extremistischen Gewalt in der Welt entgegenzutreten. Ein Aufruf zur Zusammenarbeit erging an die Führer aller Religionen, um mit der muslimischen Glaubensgemeinschaft eine Lösung für den Frieden zu finden. Gemeinsame Grundlage ist der Wunsch nach Frieden. Auch Tim Timmons beteiligte sich als Repräsentant des Christentums an diesem Forum. Er nutzte die Gelegenheit, um die Chancen einer Arbeitsgemeinschaft mit dem Dalai Lama und anderen Religionsvertretern auszuloten. Mit Nachdruck rief er christliche Führungskräfte auf, sich zusammen mit Würdenträgern anderer Religionen für den Weltfrieden einzusetzen. Es gäbe noch viel zu tun, um alle Religionen zu vereintem Handeln zu bringen. Denn nur im Frieden, im Finden einer gemeinsamen geistigen Grundlage könnten die Weltprobleme gelöst werden. In der Heiligen Schrift lehrt Jesus Christus eine Botschaft der Exklusivität, indem er sich selbst als einzigen Weg zu Gott ausgab. Sie kennen die Passage Johannes 14, Vers 6. Durch die angeblich christliche Botschaft, die Tim Timmons auf dem Forum in San Francisco den Vertretern der Weltreligionen im Namen Jesu zurief, ist eindeutig vom Universalismus gekennzeichnet. Universalismus bedeutet, dass alle Wege zum Heil führen. Timmons ist als Repräsentant der evangelikalen Christenheit Amerikas vielerorts eine wohlbekannte Größe. Sein Anliegen ist, als Christ mit Buddhisten, Muslimen, Hindus und orthodoxen Juden zusammenzuarbeiten, um den Weltfrieden zu bewahren. Gleichzeitig empfiehlt er den Christen, die Anweisungen des Dalai Lamas bereitwillig zu befolgen. Sich selbst bezeichnet er als ein, Zitat, unnachgiebiger Nachfolger von Jesus und nichts weiter. Das ist die wörtliche Übersetzung dieser Phrase, dieses Mottos, Jesus plus nothing. Jesus plus nothing. Jesus und nichts weiter. Und so bezeichnet er sich selbst. Seine Glaubensüberzeugung schreibt er folgendermaßen, Zitat, da Jesus nicht alleiniger Besitz der Christen oder des Christentums ist, noch an irgendein System des Erlaubens und Verbotenen gebunden ist und in seiner Zuwendung allen Menschen gegenüber niemanden ausschließt, sondern sie alle mit einbezieht, ist es angebracht, Grüße in seinem Namen bei dieser Veranstaltung auszusprechen. Zitat Ende. Die bei diesem interreligiösen Forum versammelten Gäste waren erstaunt, als sie hörten, dass die Welt nicht mehr Liebe benötige, sondern mehr Täter der Liebe, Liebe in Aktion. Timmons sagte, dass diese Erkenntnis die wichtigste Lektion gewesen sei, die er seit seiner Hinwendung zu Jesus gelernt habe. Anschließend übermittelte Timmons Grüße von Doug Coe. Doug Coe, C-O-E. Dank seiner Vermittlung, dank der Vermittlung von Doug Coe, sei es möglich gewesen, ein umfangreiches Bauprojekt von Häusern in der Residenz des Dalai Lamas durchzuführen, sodass nun mehr als 1200 der Ärmsten aller Armen im nördlichen Indien eine Behausung haben. Timmons betonte, dass dieses Projekt an keine Bedingungen geknüpft war. Es ist ein gutes Beispiel für ein Projekt der Liebe gewesen. Im Namen Jesu habe es die Organisation The Family durchgeführt. Doug Coe, dem Leiter dieser christlichen Organisation, wollte Hand in Hand mit der buddhistischen Gemeinde vor Ort zusammenarbeiten. Timmons machte den Forumsteilnehmern mit Nachdruck deutlich, dass es sich eifrig in der Verbreitung von Frieden, Liebe und Mitmenschlichkeit einsetzen sollte. Er bedankte sich beim Dalai Lama und dem Imam für den Mut, eine persönliche Beziehung des Friedens und des Verständnisses aufgebaut zu haben. Ihrem hervorragenden Beispiel müsste Folge geleistet werden. Seine Ansprache beendete Timmons mit folgendem Segen, Zitat, möge Jesus euer Herzen und Sinne mit seinem Frieden, seiner Freude, seiner Liebe und seinem Mitleid erfüllen. Und möge er uns in solch einer Weise zusammenbinden, dass wir in unserer gegenseitigen Akzeptanz ansteckend sind. Gegenseitigen Akzeptanz. Ein Reporter fragt Timmons im Anschluss an diese Veranstaltung, ob es nicht ein wenig ungewöhnlich sei, den Namen Jesu bei einer interreligiösen Veranstaltung zu erwähnen. Befürchtet er nicht, die Vertreter anderer Religionen damit vor den Kopf zu stoßen? Timmons erwiderte, Zitat, Jesus ist weder das Haupt irgendeines religiösen Systems, noch konkurriert er mit irgendeiner Kultur oder Religion. Jesus steht weit über all diesem. Jesus nimmt in der Geschichte eine einzigartige Stellung ein, als der Einzige, der vollkommen das vorlebte, was er predigte. Selbst der Dalai Lama gestehe ein, nicht würdig zu sein, mit Jesus verglichen zu werden. Die Ursachen aller Probleme innerhalb der religiösen Systeme der Welt sind die religiösen Extremisten. Ob nun Muslime, Hindus, Juden oder Christen. Zitat Ende. Im Bestreben, den Frieden in der Welt zu dienen, sind auch Evangelikale bereit, mit anderen Religionen zusammenzuarbeiten. Dabei werden sie von einer Organisation unterwandert, die eine Weltregierung mit scheinbar christlichen Vorzeichen anstrebt. Darauf gehen wir im nächsten Punkt ein. The Family, die Hauptakteurin in der Zusammenarbeit. Die Gründung der Family. Eine in der Öffentlichkeit kaum bekannte religiöse Vereinigung in Washington D.C., die sich The Family, die Familie, oder schlicht Fellowship, Gemeinschaft nennt und erhielt enge Beziehungen zu den Organisatoren beider Konferenzen, also eben gerade diese beiden Konferenzen, die ich soeben genannt habe. Das Auftreten von Tim Timmons, einem prominenten Mitglied der Fellowship, als Schlussredner auf dem Forum der Religionen in San Francisco war keineswegs zufällig. The Family ist für viele interreligiöse Bemühungen in den vergangenen 50 Jahren verantwortlich. Darüber hinaus engagieren sich viele der ca. 20.000 Mitglieder. 20.000 Mitglieder. Diese Organisation mit großem Elan in der Politik und Gesellschaft in fast allen Nationen der Welt. Ihre globale Perspektive wird in ihren Initiativen deutlich, die einen wesentlichen Beitrag zur Errichtung einer Weltregierung leisten. Vermutlich haben Mitglieder der Fellowship auch die sogenannte Neue Apostolische Reformation konzipiert und verwirklichen nun diese Idee systematisch, indem sie Christen ermutigen, einflussreiche Positionen in Regierung und Gesellschaft, in der Gesellschaft und in der Geschäftswelt zu besetzen. Der norwegische Einwanderer und methodistische Wanderprediger Abraham Vereide gründete die Organisation 1935 in Seattle, Washington State. Es stand ihm eine Anzahl einflussreicher und wohlhabende Geschäftsleute zur Seite, die der Politik des New Deals von Franklin D. Roosevelt mit Abscheu gegenüberstanden. Sie unterstellten dem demokratischen Präsidenten die Absicht, eine sozialistische oder gar kommunistische Gesellschaftsform in Amerika einführen zu wollen. Auslöser waren vorangehende Streiks in San Francisco und Seattle, die in den Augen von Abraham Vereide und seiner reichen Sympathisanten von, Zitat, gottlosen linken Kräften initiiert wurden. Vereide stand zu jener Zeit unter dem Einfluss von Frank Buchmann. Frank Buchmanns Idee der moralischen Wiederaufrüstung. Im Englischen Moral Rearmament. Moral Rearmament. Vielleicht ist Ihnen dieser Begriff schon einmal begegnet. Für alle stand zu jener Zeit eben gerade unter diesem Einfluss. Und in vieler Hinsicht war Abraham in der Umsetzung dieser Idee noch extrem als Buchmann. Eine mögliche Lösung für die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Probleme der USA sah in einer Neuerweckung der christlichen Religion, die von der Regierung unterstützt werden sollte. Also ich hoffe, dass Sie das begriffen haben. Wie sollte diese Erweckung stattfinden? Mit Hilfe des amerikanischen Staates. Roosevelts Maßnahmen zur rigorosen Kartellbildung, beispielsweise Bestätigung wichtiger Industriezweige, die unter der Bezeichnung New Deal bekannt wurden, sollten auf jeden Fall rückgängig gemacht werden. Als Ziel strebte ihm die politische Herrschaft einer Elite von gottgeführten Männern vor. Gottgeführt in Anführungszeichen. So sah er es an. Das war sein Ziel. Die politische Herrschaft einer Elite von gottgeführten Männern, die sich in einem Netzwerk von Gebetszellen organisierte. Nur so konnte seiner Meinung nach die Gesellschaft in Amerika nach den ethischen Vorgaben des Christentums regiert werden. Die gesellschaftliche Kontrolle sollte ausschließlich in den Händen von Funktionären liegen, die sich in ihrem Denken und Handeln an der Bibel orientierten. Die Massen dürften jedenfalls nicht konsultiert werden, wie es in einer demokratischen Staatsform vorgeschrieben ist. Regierungsbeamte müssten sich direkt von Jesus leiten lassen, so wie er sich ihnen offenbarte. Es ist keine Demokratie, sondern, nun, Sie wissen, um was es geht, die Strategie der Family. Abraham Vereide meinte, dass sich sein technokratisches Konzept einer idealen Regierungsform mit einem biblisch begründeten Glauben an eine freie Marktwirtschaft und den Kapitalismus vereinen ließe. Seine Strategie war darauf ausgerichtet, besonders führende, antikommunistisch gesinnte und gewerkschaftsfeindliche Personen aus der Geschäftswelt anzusprechen und für seine Sache zu gewinnen. 2003 erschien in einem Zeitschriftenartikel eine Beschreibung über die Identität und Zielsetzung der Fellowship. Der Autor griff ihren Slogan auf: Jesus plus nothing. Das ist der Slogan dieser Organisation. Jesus plus nothing. Jesus, ein Jesus und nichts weiter. Also wenn Redner, die sich als evangelikale Christen ausgeben, wie dieser Tim Timmons, bei Veranstaltungen auftreten und dann sich selbst so beschreiben, ich bin ein unnachgiebiger Nachfolger von Jesus plus nothing, dann wissen Sie, wo er herkommt. Er ist ein Mitglied dieser Organisation The Family. Noch einmal, eben dieser Autor griff ihren Slogan auf, Jesus plus nothing, Jesus und nichts weiter, und meinte, dass das damit verbundene Gedankengut dem Buddhismus näher stehe als dem Christentum. Ein weiterer nebulöser Slogan der Gruppe lautet: In the name of Jesus, zu Deutsch in dem Namen Jesu. Timmons erklärt unverhohlen, welche Bedeutung die Redewendung Jesus plus nothing hat. Er beschreibt es wie folgt: Ein muslimischer Geschäftsmann könne durchaus Muslim bleiben und gleichzeitig, Zitat, ein neuer Gläubiger und Nachfolger Jesu sein. Zitat Ende. Das Problem, dass dadurch die Religionen vermischt werden, hat für Timmons keinerlei Bedeutung. Wir sehen, dass der Name Jesus oder Jesus den Reihen der Fellowship nicht die gleiche Bedeutung besitzt wie im traditionellen Christentum. In Amerika ist es leicht, diesen Namen im Munde zu führen. Um bei echten Christen Eindruck zu machen, Doch was steht würdig dahinter? The family verwendet die Redewendung im Namen Jesu nur als ein Markenzeichen. Sie ist nur ein Aushängeschild. Sie ist einfach dabei, die Vokabel Jesus oder Jesus, die Beschreibung ihrer verschiedenen Programme und Projekte irgendwo einzufügen. Alle Mitglieder der Fellowship berufen sich auf Jesus, um ihre Treue gegenüber einem nebulösen Messias auszudrücken. Beachtenswert ist, dass es sich bei diesem Jesus nicht um den in der Bibel vorgestellten Erlöser handelt, der am Kreuz für die Sünden seiner Gemeinde gestorben ist. In der Ölbergrede warnt der wirkliche Jesus Christus seine Jünger davor, dass sich in der Endzeit viele aus unlauteren Motiven auf seinen Namen berufen würden. Selbst wenn sie Wunder in seinem Namen tun würden, seien sie Verführer, die er von sich weisen wird. Die Organisation The Family ist eine internationale Bewegung und orientiert sich nach eigenen Angaben am Leben und den Lehren von Jesus Christus. Die im Hintergrund wirkenden Mitglieder treten nur als Organisatoren des nationalen Gebetsfrühstücks in Amerika öffentlich in Erscheinung. Und das, wie wir schon gehört haben, fast 60 Jahre lang. Und jedes Mal kommen ca. 3.500 Leute zu diesem Gebetsfrühstück aus 160 Nationen. Ein Ereignis, bei dem seit Eisenhower jeder amerikanische Präsident aufgetreten ist. Die bedeutendsten Führungspersönlichkeiten waren neben dem Gründer Abraham Vereide der US-Senatskaplan Richard C. Halberstam, der bereits oben erwähnte Douglas Coe, C-O-E, der früher auch für die Missionsgemeinschaft, für das Missionswerk Navigatoren arbeitet. Die Navigatoren arbeiten aufs Engste mit The Family zusammen. Aufs Engste. Ich habe mich mit einem langjährigen Mitarbeiter der Navigatoren diesbezüglich ausgetauscht. Und er sagt, er bestätigte das. Es ist nicht so, dass ich das irgendwie aus der Luft greife, sondern es wurde mir persönlich von einem langjährigen Mitarbeiter der Navigatoren an der HSD University bestätigt. Zu verschiedenen Zeiten und Anlässen verwendet The Family auch folgende Bezeichnungen für sich selbst, die teilweise Namen von ehemaligen oder noch bestehenden Unterorganisationen sind. Und ich nenne diese Namen einmal einfach so, wie ich sie hier aufgelistet habe. Sie brauchen sich das nicht aufschreiben. Sie brauchen sich nur merken, dass es noch verschiedene andere Bezeichnungen für die gleiche Organisation gibt. The Fellowship Foundation, National Fellowship Council, Fellowship House, The International Foundation, National Committee for Christian Leadership, International Christian Leadership und National Leadership Council. Ein deutscher Ableger nannte sich Christen in Verantwortung. Es gibt jedoch keinen Hinweis darauf, dass The Family weiterhin in Deutschland als Organisation tätig ist. Also ich habe keinen Hinweis gefunden, das bedeutet jetzt nicht, dass das nicht nach wie vor so der Fall ist. Ich habe nur keinen Hinweis darauf gefunden. Aber ich werde im letzten Teil dieses Vortrages auf die Beziehung zu Deutschland noch etwas näher eingehen, zur deutschen Geschichte etwas näher eingehen. Das Anliegen der Family. Das Anliegen der Family. Das innenpolitische Anliegen der Family oder der Fellowship war also die Etablierung der USA als ein christliches Land. Christliche Prinzipien sollten als Grundlage von gesetzlichen Bestimmungen im sozialen, politischen und ökonomischen Leben der Nation dienen. Es gibt einige Beispiele, wie dieses Anliegen konkret umgesetzt wurde. Beispiel 1. auf Initiative der republikanischen Senatoren Homer Ferguson und Clement Stone, beide Mitglieder der The Family, wurde 1954 der Begriff Under God, zu Deutsch unter der Herrschaft Gottes, in das amerikanische Gelöbnis zur Treuepflicht der Staatsbürger eingefügt. Beispiel 2. Der dem inneren Kreis der Fellowship angehörende Clement Stone und der Kongressabgeordnete Charles E. Bennett setzten sich dafür ein, dass man den Münzen und den Papierscheinen der US-Währung die Aufschrift In God We Trust, zu Deutsch, wir vertrauen Gott, hinzufügte. Beispiel 3, das für ein unerreichtes Ziel steht. Einem Jahr 1954 vom republikanischen Senator R.E. Flanders eingebrachter Verfassungszusatz. Diese Nation erkennt feierlich die Autorität und das Gesetz von Jesus Christus, konnte sich im US-Kongress jedoch nicht durchsetzen. Flanders, der ebenfalls zur Fellowship gehört, beabsichtigte, dass die USA offiziell als ein christliches Land bezeichnet wird. Beispiel 4. Als ein für die Weiterentwicklung bedeutender Erfolg gilt, dass es Abraham vereidigt, in Zusammenarbeit mit Billy Graham gelang, nach Eisenhowers Amtseinführung das Presidential Prayer Breakfast, später National Prayer Breakfast, genannt, auf die Beine zu stellen. Eisenhower stimmte dem Vorschlag eines nationalen Gebetsfrühstückes deshalb zu, dass sich als republikanischer Präsident nur dann politisch durchsetzen könnte, wenn ihn die Neoevangelikalen unter der Führung von Billy Graham öffentlich unterstützten. Der neue Präsident galt nämlich in den Augen vieler Christen als unglaubwürdig, weil er zum Zeitpunkt seiner Kandidatur selbst keiner Kirche angehörte. Die internationale Ausrichtung der Family. Neben der Einführung von religiösen Ritualen im politischen Bereich war auch das nationale Gebetsfrühstück für The Family von Vorteil. Durch diese jährliche Veranstaltung bekam sie Zugang zu hochrangigen nationalen als auch internationalen Persönlichkeiten. Der enge Kontakt zu führenden Politikern Amerikas und anderen Ländern förderte die Internationalisierung der Organisation. Es gibt jetzt viel mehr Mitglieder dieser Organisation, die keine amerikanischen Staatsbürger sind. Die meisten wohnen irgendwo außerhalb Amerikas. Ich wiederhole das noch einmal, es sind ca. 20.000 Mitglieder, die dieser Organisation beigetreten sind. The Family konnte während des Kalten Krieges ihrer extrem antikommunistischen Überzeugung in den höchsten Führungsetagen westlicher Regierungen Geltung verschaffen. Bewusst zogen sie alle Register und spielten im politischen Machtkampf zwischen Ost und West im Hintergrund ihre Rolle. Stets war Vereine daran interessiert, den Einflussbereich des amerikanischen Imperiums so weit wie möglich auszuweiten. Darum ging es. Seine Reise nach Europa im Jahre 1946 sollte sich als Schlüsselereignis späterer Erfolge erweisen, die westlichen Demokratien noch stärker unter die Vormacht der Vereinigten Staaten zu stellen. Der Einfluss der Family in Europa. In Deutschland gewann Abraham Vereide den lutherischen Pastor Otto Fricke als Organisator eines Ablegers der Fellowship, der unter dem Namen Christen in Verantwortung an die Öffentlichkeit trat. Viele Mitglieder des deutschen Ablegers waren zwar mit dem Nationalsozialismus verstrickt, dies war jedoch kein Hinderungsgrund für deren Aufnahme. eine gehörige Portion feindseliger Bemerkungen schüttete Abraham für eine über die Gegner des Nationalsozialismus aus. Gegenüber der amerikanischen Militärregierung begann er sich, dass diese in unverantwortlicher Weise linksgerichtete Personen in einflussreiche Verwaltungspositionen der deutschen Politik und Wirtschaft stellen würde. In seinen Augen waren Sozialisten und Kommunisten, Zitat, Atheismusverehrer oder Atheismusgläubige, Zitat Ende. Auf der Suche nach zuverlässigen Personen, die bereit waren zu schwören, dem Christentum treu zu sein, so wie sie zuvor dem Nationalsozialismus hörig waren, besuchte er alliierte Gefängnisse im besiegten Deutschland. Für ihn war es selbstverständlich, dass ein guter Christ Amerikas Sympathien entgegenbringen würde. Otto Fricke hatte als Befürworter des Nationalsozialismus die Feuerrede bei der Frankfurter Bücherverbrennung gehalten. Wechselte aber nach der Sportpalastrede Josef Goebbels von den regimefreundlichen deutschen Christen zur bekennenden Kirche über. Somit bekundete er unmissverständlich seine Ablehnung des NS-Regimes. Manfred Zapp war eine weitere zentrale Figur im deutschen Family Network. Der Gestapo-Mann wurde von 1938 bis 1941 in die USA abkommandiert, wurde aber dort wegen Spionage und Sabotageakte beschuldigt und verhaftet. Zapp wurde 1941 mit anderen Spionen, wie zum Beispiel Ulrich von Gienert, gegen zwei von der Gestapo in Deutschland verhafteten US-Reportern ausgetauscht. Der SS-Mann Ulrich von Gienert hatte während des Zweiten Weltkrieges als Leiter der Gestapo in Amerika agiert und wurde später Mitglied von Christen in Verantwortung. Hermann Josef Abs, einer der wichtigsten Bankiers Hitler, übernahm als Vorstandssprecher der Deutschen Bank den Nachkriegsjahren den Posten des Vizepräsidenten von Christen in Verantwortung. In der Bundesrepublik übte er als erfahrener Finanzexperte einen immensen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung seines Landes aus. Andere Mitglieder der Organisation mit einer Nazi-Vergangenheit waren der geistliche und Ehrenpräsident des deutschen CVJMs, Gustav Adolf Gedert, der Chemiewaffenfabrikant Gustav Schmelz, der Nationalsozialist Paul Rohrbach. Weitere Mitglieder waren Baron von der Rupp, Hans von Eichen, Rudolf Decker und Hans Speigel. Letzterer war einer der Mitverschwörer des Attentats vom 20. Juli 1944, obgleich er nicht alles, was Hitler tat, für falsch hielt. Von 1957 bis 1963 hatte er das NATO-Kommando der Infanteriestreitkräfte inne. Ernst von Weizsäcker pflegte ebenfalls Kontakt zu Christen in Verantwortung. Aber für eine nützte stets Gelegenheiten, bei den Befehlshabern der amerikanischen Militärregierung ein gutes Wort für Personen einzulegen, die zwar als Kriegsverbrecher angeklagt waren, aber als aufrichtige Christen galten. Seine direkten Beziehungen nach Washington kamen ihm auch immer wieder zugute. Zum Beispiel trug er zur Befreiung von Oswald Pohl aus der Gefangenschaft bei, der ein SS-Kommandant eines Konzentrationslagers war. Im Fall von Konstantin von Neurath, dem ersten Außenminister Hitlers, gelang ihm das gleiche Kunststück. Ab 1949 veranstaltete der deutsche Ableger der Fellowship Versammlungen im Schloss des Deutschen Ordens auf der Insel Mainau. Unter den Teilnehmern gehörten unter anderem Vertreter der großen deutschen Banken. der Firmen Bosch, Krupp und Standard Oil oder Esso, sowie auch Kabinettsmitglieder der Bundesregierung. Bei seiner Reise durch Europa organisierte Vereide auch eine Gebetszelle mit schweizerischen Bankiers. Der Generaldirektor der Schweizerischen Nationalbank, Alfred Hirsch, war eine der wichtigsten europäischen Schlüsselpersonen der Organisation. Während des Zweiten Weltkrieges war er mitverantwortlich für die Goldeinkäufe der Schweizerischen Nationalbank bei der Deutschen Reichsbank. Andere Hauptakteure in Europa waren der ehemalige belgische Premierminister und Außenminister Pierre Harmel und der Franzose Edmond Michelet, der unter de Gaulle mehrere Ministerpositionen bekleidete. In Spanien dienten während der Franco-Ära die dortige US-Botschaft und die Firmenniederlassung von Standard Oil als Treffpunkt der Fellowship-Mitglieder. Zusammenfassend. Der aus Norwegen in die USA eingewanderte Prediger Abraham Vereide gründete 1935 die Organisation The Family, um die angeblich sozialistisch oder gar kommunistisch ausgerichtete Politik von Präsident Franklin D. Roosevelt zu bekämpfen. Im Kreis von wohlhabenden Sympathisanten setzte er sich für die politische Herrschaft einer Elite, die politische Herrschaft einer Elite von Gott geführten Männern ein. Dass er jedoch nicht auf dem Boden des Evangeliums stand, zeigte sich unter anderem, dass er nach dem Zweiten Weltkrieg persönlich für die Rehabilitierung von ehemaligen Nazi-Größen sich einsetzte. In den vergangenen 50 Jahren initiierte The Family viele interreligiöse Bemühungen. Sie handelt mit großem Elan in der Politik und Gesellschaft in fast allen Nationen der Welt. Und leistet einen wesentlichen Beitrag zur Errichtung einer Weltregierung. Sie engagiert sich im prestigeträchtigen nationalen Gebetsfrühstück der amerikanischen Regierung und in interreligiösen Kongressen. The Family verkündet, dass viele Wege zum Heil führen, und ignoriert die Aussage von Jesus Christus, dass er allein der Weg zu Gott ist. Mit christlich klingenden Wörtern gewinnt sie auch die Evangelikalen für ihre Anliegen. Im scheinbaren Engagement für den Weltfrieden lassen sich viele Christen für die Philosophie der Family mitreißen und verlassen den Pfad des Evangeliums. Haben wir noch etwas Zeit, um Fragen zu beantworten? Ja.
Das wird sehr schön, aber das auch noch mal ist. Wir schalten es einmal aus und dann schreibt uns der eine mal ein extra Wort für die Frage. Ja. Ja, wir haben noch Zeit, Fragen an Martin zu stellen. Vielleicht darf ich mal anfangen mit der ersten Frage. Du erwähntest Billy Graham, dass er am Anfang, dass er bei den ersten Treffen dieser Family Gebetsfrühstücke, nationales Gebetsfrühstück heißt das, als Aufträger meistens eingeladen war. Ist er auch selber Mitglied dort? Oder kannst du das? Fragenteil, die Frage ist, ob Billy Graham selber auch Mitglied ist bei The Family oder inwieweit er da involviert ist.
Ja, die Frage ist einfach zu beantworten. Billy Graham war einer der wichtigsten Mitglieder dieser Organisation. Er war lange Jahre Teil dieser Organisation, hat diese Organisation so gut wie er es konnte gefunden.
Und seit warum?
Also meines Wissens nach ist er kein Mitglied dieser Organisation. Aber er ist Mitglied einer anderen Organisation, die in einer gewissen Weise auch mit der Family kooperiert. Also es gibt Bindungslinien, aber keine direkte Mitgliedschaft.
Das ist wahrscheinlich so demokratisch.
Ja, es spielt überhaupt keine Rolle, ob jemand demokratisch angestellt ist oder republikanisch. Anfänglich war es schon so, dass Vereide in ganz besonderer Weise an die republikanischen, sprich sogenannten konservativen Politiker gewandt hat. Das stimmt schon. Aber mittlerweile hat sich das Blatt auch hier etwas geändert. Wie ich anfänglich schon sagte, also jetzt legen die Veranstalter des nationalen Gebetsfrühstücks großen Wert darauf, dass die eingeladenen Gäste ungefähr in der Anzahl ausgeglichen sind zwischen Demokraten und Republikanern. Und beim letzten Gebetsfrühstück Anfang Februar war Präsident Obama, der demokratische Präsident Amerikas, der Hauptredner. Es ist auch so, dass nach wie vor sicherlich viele republikanische Abgeordnete des Repräsentantenhauses und Senatoren Mitglied dieser Organisation sind. Drei von ihnen waren im letzten Jahr in der Presse aufgrund von Affären, die sie gehabt haben. Das war der Gouverneur von South Carolina, Mark Sanford. Es war ein Senator, ein Abgeordneter. Aber auch Hillary Clinton. Es ist jetzt nicht so, dass sie sich nur noch auf die Republikaner konzentrieren, sondern es sind auch einige repräsentative, sehr machtvolle demokratische Politiker Teil dieser Organisation.
Die Clinton sind ja auf Southern Baptist. Lasse ich die anderen jetzt auch mal hinzugekommen. Fragen können gestellt werden an Martin oder auch an Thorsten. Der Herr war zuerst danach.
Gibt es Berührungspunkte von Family mit Freimaurern oder ähnlichen Organisationen oder haben die miteinander was zu tun?
Ja, hat die Organisation der Family etwas mit Freimaurerei zu tun oder besteht hier eine Beziehung zur Freimaurerei? Ich habe zwei Bücher mitgebracht. Das sind englische Bücher, also in Englisch geschrieben. The Family und C Street. Das ist das Buch, das vor drei Jahren herausgekommen ist. Dieses Buch gibt Auskunft über diese Organisation. Allerdings aus einer Perspektive, die ich auch nicht unbedingt befürworten würde. Also es ist nicht so, dass ich jetzt diese Bücher euch oder Ihnen empfehle. Ich nenne diese Bücher nur, um Ihnen aufzuzeigen, dass es hier tatsächlich Informationsmaterial gibt, wo man sich über diese Organisation informieren kann, ohne dass ich das jetzt empfehlen möchte. Und C-Street ist vom gleichen Autor geschrieben als Folgeband von diesem Buch. C-Street ist einfach die Adresse dieser Organisation, wo diese Organisation ihr Hauptquartier in Washington D.C. hat. Diese beiden Bücher sind unmittelbar geschrieben über diese Organisation. Gibt es eine Beziehung zur Freimaurerei? Der Autor spricht sich nicht darüber aus, aber die Art und Weise, wie er diese Organisation beschreibt, gibt viele Hinweise darauf, dass es eine Pseudo-Vereinigung der Freimaurerei sein könnte. Also ich versuche das vorsichtig auszudrücken. Ich sage nicht, dass es der Freimaurerei zugehörig ist. Aber verschiedene, also geheime Wörter, die verwendet werden, die Anweise, wie sich die einzelnen Mitglieder miteinander unterhalten und wie sie miteinander in Kontakt treten. Wie gesagt, es sind ca. 20.000 Mitglieder weltweit. Gibt Anlass zur Befürchtung, dass die Freimaurer in irgendeiner Weise hier im Hintergrund tatsächlich aktiv ist.
Die Navigatoren, die arbeiten eng zusammen.
Aufs engste.
Da sind sicher noch andere christliche Werke, also wie zum Beispiel Campus für Christus. Oder?
Ich habe einen Hinweis gefunden, dass Campus für Christus hier auch mit von der Partie ist. Und der Hinweis ist derjenige, der in ganz besonderer Weise die ganze Sache finanziert, ist ein Milliardär von Standard Oil. Er heißt Paul Tambor. Und er hat eine Stiftung gegründet, die heißt Three Sparrows Foundation. Und diese Stiftung Three Sparrows Foundation, die können die Sache im Internet nachschauen, Three Sparrows Foundation unterstützt The Family und zwar als Hauptgeldgeber, unterstützt bei Institute of Noetic Sciences. Wenn Sie diese Leseprobe lesen, dann wird diese Organisation vorgestellt und unterstützt Campus für Christus.
Das ist
Three Sparrows Foundation.
Sparrow
und Spatz? Spatzenstiftung. Three Sparrows Foundation. Der Mann, der dahinter steht, ist Paul Temple.
Der lebt noch, oder?
Der lebt noch.
Gibt es eine Verbindung zu der Organisation The Family, zu der UNO? Gibt es da irgendwie, also auch eben die politische Mischung damit?
Gibt es eine Beziehung zur UNO, zwischen dieser Organisation The Family und eben dieser Organisation Vereinte Nationen? Meines Wissens gibt es keine direkte Beziehung, aber so arbeitet diese Organisation auch nicht. Sie tritt nicht in Erscheinung. Das Einzige, was sie in der Öffentlichkeit tun, ist die Organisation des jährlichen nationalen Gebetsfrühstücks. Das ist das Einzige, was sie im Hinblick auf die Öffentlichkeit hin tut. Aber es gibt sehr viele Politiker, die dieser Organisation als Mitglied angehören. Und diese Politiker sind sehr aktiv in den Vereinten Nationen. Das ist die Art und Weise, wie Einfluss ausgeübt wird. Es ist eine indirekte Vorgehensweise, aber sehr effektiv. Und die meisten Leute wissen nicht, wer jetzt zu dieser Organisation dazugehört und wer nicht. Möchten Sie, dass ich...
Ja, Entschuldigung. Gibt es noch Bezüge zu anderen christlichen Organisationen hier in Deutschland?
Also auch da gibt es keine direkten Bezüge. Das beruht eben auf dieser Strategie, wie diese Organisation arbeitet. Es sind immer gewisse indirekte Beziehungen da, über die Mitgliedschaft. Also meines Wissens nach gibt es keine organisatorische Grundlage mehr. Die Organisation Christenverantwortung gibt es nicht mehr. Also die organisatorische Grundlage besteht nicht mehr. Aber ich gehe durchaus davon aus, dass manche deutsche Politiker, manche deutsche Bankiers und Leiter von christlichen Werken in irgendeiner Weise in Beziehung stehen zu dieser Organisation.
Als Teilnehmer auf dem nationalen Gebetsprojekt schon einige deutsche Bank.
Das auf jeden Fall. Aber inwieweit sie tatsächlich Mitglied sind, das ist sehr schwierig herauszufinden. Es gibt keine offizielle Mitgliedsliste. Das ist das Schwierige. Man erfährt über die Mitgliedschaft verschiedener Mitglieder dadurch, dass sie in irgendeiner Autobiografie kurz sagen, ja, ich stehe mit dieser Organisation in Verbindung. Oder Doug Coe kam auf mich zu und hat mir das Evangelium erklärt. Und daraufhin habe ich dann Jesus angenommen. Das ist ein Zitat aus einer berühmten Autobiografie, des vielleicht einflussreichsten und bekanntesten Mitglieds dieser Organisation. Das ist ein Amerikaner. Das Buch wurde in Deutschland vom Hensler Verlag rausgebracht. In Englisch heißt es Born Again. Und Sie wissen, um wen es geht? Chuck Colson. Chuck Colson ist der bekannteste, einflussreichste und über viele, viele, viele Jahre dieser Organisation der zugehörige Repräsentant des Christentums, wie es die Family repräsentiert. Und er schreibt dies in seiner Autobiografie. Ich habe dieses Buch zu Hause, ich habe es nachgelesen.
Aus Deutschland jemand, der ein Hauptgeldgeber ist für evangelikale Verlage, die zusammengefügt sind in der Stiftung Christliche Medien, ist ja der Großindustrielle Friedhelm Loh, der auf politische einflussreich ist. Er ist Vizepräsident des Bund der Industrie, BDI. BDI, was ist das nochmal? Bund der Industrie. Er ist der Vizepräsident. Und er ist eben halt auch Teilnehmer auf diesem nationalen Gebietsfrühstück.
Ja,
Wer?
Friedrich Gensler.
Friedrich Gensler auch, ja. Ja.
Ja.
Können wir auch gerne noch rechtlich ansprechen, ne? Ja, würde ich sagen, wir setzen hier einen Schlusspunkt zu diesem Thema. Und ja, nach all diesen etwas beunruhigenden Zusammenhängen, die uns aufgezeigt wurden, auch noch ja, etwas Erfreuliches, Konstruktives, das Timotheus-Magazin.